Jetzt geht es um feministische Cybersecurity als Brückentechnologie und ich darf Michaela Bockert begrüßen. Und ich gebe auch direkt an dich ab, damit wir ins Thema steigen können.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Genau, wir beschäftigen uns heute mit feministischer Cybersecurity als Brückenbauprojekt, passend zur Stadt und zu den Ereignissen, die hier stattgefunden haben. Genau, ich arbeite beim Bundesverband, oder ich heiße Michaela, ich arbeite beim Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland. Wir haben bundesweit 224 Mitglieder über das ganze Bundesgebiet verbreitet. Und genau, der BFF hat ein Projekt gegen digitale Gewalt seit 2017. Wir sind von Bundesmitteln gefördert und wir machen vor allen Dingen Schulungen für SozialarbeiterInnen in Beratungsstellen zu digitaler Gewalt. Aber wir machen eben auch Vorträge, wir geben verschiedene Publikationen raus und haben auch ganz viele Infomaterialien, die die Beraterinnen in den Beratungsstellen benutzen können. Ja, vielleicht ein kurzer Klapp nochmal dazu, was ist die digitale Gewalt, mit der wir uns beschäftigen oder mit der sich die Beraterinnen beschäftigen? Genau, wir gehen davon aus, dass digitale Gewalt alle Gewalthandlungen umfasst, die sich entweder digitaler Medien und technischer Hilfsmittel bedienen oder die im digitalen Raum stattfinden. Das heißt, wir haben einmal das Werkzeug, wir haben aber auch den Ort, in dem es stattfindet. Genau, digitale Gewalt kann ganz, ganz viele verschiedene Formen annehmen. Hier sehen wir einen kleinen Überblick davon. Also das kann zum Beispiel sowas sein wie, es gibt intimes Bildmaterial von einer Person, das gegen ihren Willen veröffentlicht wird oder sie wird heimlich gefilmt, ohne dass sie überhaupt weiß, dass das passiert und die Sachen werden hochgeladen. Es gibt aber auch sowas wie Cyberstalking und gerade in Trennungssituationen eben auch so eine digitale Kontrolle, um die Person weiterhin zu verfolgen, auch wenn man in keiner Beziehung mehr ist. Genau, es gibt noch ganz, ganz viele andere Formen von digitaler Gewalt und die gehen manchmal auch ineinander über und finden selten auch isoliert statt. Ja, wir sind ja der Bundesverband der Frauenberatungsstellen, das heißt, wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit Formen von digitaler Gewalt, die im sozialen Nahraum stattfinden. Also zum Beispiel in der Partnerschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz oder in sonstigen Situationen, wo sich beide Personen kennen. Also es geht hier weniger um Hate Speech, was durch meistens Leute stattfindet, die man noch nie gesehen hat, die irgendwie auf sozialen Medien unterwegs sind, sondern es geht wirklich um geschlechtsspezifische Gewalt, die im sozialen Nahraum stattfindet. Und da sehen wir eben, dass es eigentlich fast nie isoliert stattfindet, sondern es ist fast immer eine Fortsetzung von Gewaltverhältnissen, die sowieso schon da waren. Also es gibt zum Beispiel eine gewaltvolle Beziehung und der gewaltausübende Part nutzt dann eben digitale Mittel, um weiter Kontrolle auszuüben und auch Gewalt auszuüben. Digitale Gewalt ist eine Form von psychischer Gewalt und wie ich gesagt habe, auch schon von Kontrolle. Und da gibt es im Rahmen von häuslicher Gewalt den Begriff Coercive Control, das heißt auf Deutsch Zwangskontrolle. Und das ist ein System, die Person, die die Gewalt erfährt, in so einem System sozusagen so einzuhegen und permanent zu kontrollieren. Und das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass in einer gewaltvollen Partnerschaft eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine Nachricht reagieren muss, die sie von dem gewalttätigen Partner erhalten hat, oder sie muss Anrufe annehmen. Und wenn sie das nicht tut, dann genau hat es eben Folgen, die dann im analogen Raum stattfinden. Also es ist so eine Vermischung aus digitaler Gewalt und eben auch analoger Gewalt. Genau, das bedeutet auch, wenn man dieser Gewalt begegnet, dass alle Maßnahmen, die man ergreift, Folgen haben können im analogen Leben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine gewaltvolle Beziehung habe mit, keine Ahnung, einer Spy-App, die auf dem Handy ist und in der Beratungsstelle löscht man diese App oder macht da irgendwelche Einstellungen dran, dann sieht das Gegenüber das und das kann Folgen haben von zum Beispiel körperlicher Gewalt. Ja, die digitale Gewalt, von der wir reden, die geschlechtsspezifische digitale Gewalt, findet auch nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie ist Teil einer patriarchalen Gesellschaft und den entsprechenden Machtverhältnissen und Abhängigkeiten. Und wie alle geschlechtsspezifische Gewalt ist sie einerseits Ergebnis einer patriarchalen Gesellschaft und sie hält gleichzeitig diese Machtverhältnisse auch aufrecht. Ja, hier ist nochmal so ein kleiner Vergleich, was so Partnerschaftsgewalt zum Beispiel angeht. Was ist denn anders bei digitaler Gewalt? Und da haben wir zum Beispiel durch das Web 2.0 Möglichkeiten, sehr, sehr niedrigschwellig Inhalte zu produzieren. Das heißt zum Beispiel in der Öffentlichkeit, also in sozialen Medien, auf Webseiten etc., aber auch Nachrichten zum Beispiel, also das massenhafte Versenden von digitalen Nachrichten. Genau, Inhalte, egal ob Bilder oder Texte oder Tondokumente, Videos, können sehr, sehr schnell verbreitet werden. Und zwar so schnell, dass man bei intimem Bildmaterial zum Beispiel eigentlich aktuell ganz, ganz wenig bis keine Möglichkeiten hat, das Bildmaterial endgültig wieder einzufangen und auch aus dem Netz zu nehmen. Es gibt eine Marktmacht von wenigen großen Konzernen, die gleichzeitig sehr wenig bis keine Regulierung erfahren. Und es gibt Möglichkeiten, eben auch anonym zu agieren oder zumindest vermeintlich anonym. Und das alles führt dazu, dass es bei dieser Gewaltform eine Art von Entgrenzung gibt. Also es gibt ein Auflösen oder ein Aufbrechen der Privatsphäre und die gewaltausübende Person erreicht die Betroffene sozusagen rund um die Uhr, wo auch immer sie ist. Und auch das eigene Zuhause bietet dann keine Rückzugsmöglichkeiten mehr. Genau. Und das Ganze kann zu einer Intensivierung der Gewaltsituation führen und eben auch der Kontrollsituation aller Zwangspraktiken, die es gibt, und verschlimmert und intensiviert das Gewalterleben der betroffenen Person. Ja, hier nochmal ein kleiner Blick auf die Marktmacht und die Problematik damit. Das heißt, wenn wenige Firmen sehr viel Macht haben, dann kriegt man die schlecht reguliert. Man kann ihnen schlecht irgendwie sagen, ey, du sammelst super viele Daten, die werden hier missbraucht, um Gewalt auszuüben. Bitte lass es. Das funktioniert halt nicht. Also natürlich gibt es irgendwelche Foren. Also ich weiß zum Beispiel, dass hier bei Apple, die waren schon öfter mal im Gespräch wegen dem Bluetooth-Tracker und jetzt macht es halt irgendein Geräusch, dass man irgendwie mitkriegen soll, dass man so einen Tracker irgendwie eingesteckt hat. Aber das ändert an der Gewaltsituation relativ wenig und auch an der Art und Weise, wie da Technik entwickelt wird, ohne eben Rücksicht auf diese Gewaltform zu nehmen. Digitale Gewalt wirkt oft, finde ich, sehr abstrakt und es ist oft schwer zu greifen. Es hat aber sehr reale Folgen und mittlerweile weiß man eben auch, dass die Folgen von digitaler Gewalt die gleichen sind wie von analoger Gewalt. Das kann körperlich sein, also zum Beispiel psychosomatische Beschwerden wie chronische Schmerzen, Übelkeit, Herzbeschwerden, Schlafstörungen, Depression, Suizidalität. Es erzeugt große Scham und auch Schuldgefühle. Also gerade bei der bildbasierten Gewalt, wo intimes Material verschickt wird, ist es ein ganz großes Schamgefühl und ein ganz, ganz krasser Kontrollverlust und auch ein Verlust der Selbstbestimmung, der eben auch ganz massive Folgen für die betroffenen Personen hat. Digitale Gewalt führt zu sozialer Isolation, zum Rückzug der Person oder zum Verzicht der Person auf bestimmte Kontaktmöglichkeiten und es erschwert die gesellschaftliche Teilhabe und das ist einfach ein krasses demokratisches Problem, ehrlich gesagt auch. Ja, bei der bildbasierten Gewalt haben wir auch die sogenannte bleibende Gewaltbetroffenheit, das heißt, es gibt nicht ein Gewaltmoment, den man erlebt und dann kann man den verarbeiten, sondern wenn intimes Bildmaterial im Netz ist, dann ist mit jedem Hochladen, mit jedem Mal, wo man dem wieder begegnet, fängt auch das Gewalterleben neu an. Und weil man nie weiß, ob nicht doch irgendwo irgendwas ist, hört es einfach niemals auf. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation für die Betroffenen und muss dann von den Beraterinnen gut aufgefangen werden. Und das ist eben schwierig, weil die den Klientinnen eigentlich auch nicht viel Mutmachendes sagen können in dem Moment. Digitale Gewalt betrifft Menschen unterschiedlich und das führt dazu, dass bestimmte Personengruppen anders oder auch mehr von digitaler Gewalt betroffen sind oder es eben sozusagen auch eine Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsformen gibt. Hier sind so ein paar Beispiele. Das heißt, digitale Gewalt betrifft Transpersonen zum Beispiel dadurch, dass ihr sogenannter Deadname, also der frühere Name, veröffentlicht wird oder auch Bilder vor ihrer Transition. Ein anderes Beispiel ist die Veröffentlichung von Fotos von muslimischen Frauen ohne Kopftuch oder die Erpressung dieser Frauen damit, dass es veröffentlicht wird. Dann haben wir weitere Faktoren wie zum Beispiel auch Klassismus oder soziale Abstufungen. Das heißt, wenn ich nicht viel Geld habe oder vielleicht Bürgergeldempfängerin bin, dann kann ich mir auch nicht einfach ein neues Handy kaufen, wenn das andere infiltriert ist. Also ich habe andere Zugänge zu Schutz und zu Hilfe eben auch. Ja, dann gibt es Abhängigkeitsverhältnisse sowieso bei geschlechtsspezifischer Gewalt, bei dem, hier ist es natürlich auch so bei der digitalen Gewalt, dass zum Beispiel das Aufenthaltsrecht an den Täter gebunden ist und man deswegen eigentlich wenig bis gar keine Handhabe hat, sich zur Wehr zu setzen. Bei Personen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen haben wir die Schwierigkeit, dass diese ganzen oder dass viele Sicherheitstipps, die wir geben, nicht wirklich was nutzen oder dass es eine andere Angewiesenheit gibt auf zum Beispiel Smart-Home-Geräte, weil die einfach das alltägliche Leben krass erleichtern und den Personen Teilhabe ermöglichen und ein Verzicht wirklich einen tiefen Einschnitt betrifft. So, und Personen mit Beeinträchtigungen erleben digitale Gewalt zum Beispiel auch nochmal anders, zum Beispiel dadurch, dass ihnen das Handy weggenommen wird, wenn sie Gewalt erleben, anstatt eine Lösung zu suchen, und dann sind sie komplett abgeschnitten von der Kommunikation. Eine weitere Sondersituation gibt es auch bei Frauen, die oder bei Betroffenen, die Kinder haben, also die mit dem Täter gemeinsame Kinder haben, weil sie zum einen den Kontakt nicht komplett abbrechen können. Also es muss immer irgendeine Art von Kontaktaufnahme geben. Das heißt, der Täter hat in dem Fall immer eine Kontaktnummer, über die er auch alle möglichen anderen Gewaltarten ausführen kann oder permanent anrufen kann oder ähnliches. Und das andere ist, dass bei jedem Besuch des Kindes mit dem Vater wieder eine neue Chance da ist, dass irgendwie ein Tracker zugesteckt wurde, dass das Smartphone bearbeitet wurde oder sonst irgendwie eine Überwachung da ist. Ja, dann würde ich das Ganze gerne nochmal so in so ein größeres Bild packen. Wie ist denn eigentlich generell die Situation von geschlechtsspezifischer Gewalt? 2023, das sind die Zahlen, die jetzt hier gezeigt werden, die sind vom BKA, da hatten wir 167.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt. Davon waren ungefähr 80% der Betroffenen weiblich und 77% der Tatverdächtigen männlich. Also es gibt eine sehr klare Geschlechterperspektive. Und das sind, das, was wir jetzt hier sehen, ist ja auch nur das Hellfeld. Also das sind Fälle, die wurden angezeigt und da gab es bei der Polizei dann ein Verfahren. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele Fälle, da, keine Ahnung, da landet es halt nicht bei der Polizei und dementsprechend sind die Zahlen wahrscheinlich auch noch viel, viel höher. Es gibt vom BKA eine Studie, die ist vorhin von Stefanie vom BSI auch schon genannt worden. Das ist das Lagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten. Und da werden 17.193 Betroffene genannt, die digitale Gewalt explizit erlebt haben. Auch da gibt es eine sehr klare Geschlechterkomponente, einen sehr starken Anteil, was aber auch daran liegt, dass wahrscheinlich mehr digitale Gewalt zur Anzeige gebracht wird und den Weg in die Statistik auch findet. Untersucht wurde zum Beispiel auch sowas wie Nötigung, Bedrohung und Nachstellung mit digitalen Mitteln, aber auch die Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen, also die bildbasierte Gewalt. Der BFF macht selbst auch eine Statistik und für letztes Jahr haben uns unsere Beratungsstellen 16.285 Fälle von digitaler Gewalt gemeldet. Auch da ist es so, dass es immer noch Beratungsstellen gibt, die das nicht erfassen. Also weil sie entweder keine Zeit haben oder weil sie noch nicht genug sensibilisiert sind für digitale Gewalt und zum Beispiel auch so eine Vorstellung haben, digitale Gewalt kann ich nur dann erfassen, wenn es ausschließlich digitale Gewalt ist, was ja nicht stimmt. Es vermischt sich ja immer. Das heißt, auch da gibt es eine hohe Dunkelziffer. Ja, es gibt eine Aussage in unserer Statistik, die fand ich sehr bezeichnend. Da sagt eine Beraterin, dass digitale Formen von Überwachung und Kontrolle mittlerweile in fast jeder Beratung auftauchen und eben auch eine hohe Schutzlücke sind. Also es ist schwierig, Menschen vor körperlicher Gewalt zu beschützen, wenn tatsächlich die ganze Zeit immer noch eine digitale Überwachung da ist und zum Beispiel der Aufenthaltsort, bestimmte Wege, die eine Person benutzt, bekannt sind und dadurch die Person einer Gefahr ausgesetzt ist. Genau. In den Beratungsstellen wird auch oft gemeldet, dass Betroffenen von digitaler Gewalt nicht geglaubt wird. Also dass entweder bei der Polizei oder in anderen Beratungsstellen eben nicht genug Sensibilität dafür da ist, dass tatsächlich ein Handy infiltriert ist oder dass tatsächlich der Ex-Partner irgendwie, keine Ahnung, den Aufenthaltsort kennt und alle Nachrichten kennt und die Fotos sieht. Und deswegen erhalten die da wenig Hilfe und geben dann meistens auch leider relativ schnell auf. Ja, jetzt sind wir hier beim Brückenbauprojekt und wir haben uns gefragt, wie könnte denn Cybersecurity einen Beitrag dazu leisten, dass eben diese digitale Gewalt, die in Partnerschaften und in Haushalten stattfindet, dass da irgendwie ja mehr Hilfe und mehr Schutz und Erkenntnis da ist. Und eine Schwierigkeit, die wir so ausgemacht haben, ist so eine Prämisse, die da lautet, digitale Gewalt und Angriffe, die kommen immer von außen. Also Cybersecurity beschäftigt sich halt oft mit Angriffen von außen, meistens von anonymen Akteuren, die man nicht kennt. Und dann geht es eben darum, das eigene Zuhause irgendwie zu schützen und alle Geräte, die da drin sind. Genau, und angesichts der Zahlen, die wir eben gesehen haben, ist das eine Vorstellung, die ist nicht realistisch oder die ist für sehr, sehr viele Menschen in diesem Land nicht realistisch. Eine weitere Prämisse ist die Vorstellung, dass Technik neutral ist. Also, dass es halt irgendwie jemand erfindet was und es ist dann manchmal gut oder es klappt nicht so gut. Und das stimmt einfach nicht. Also Technik und die Entwicklung von Technik reproduziert Machtverhältnisse. Sie ist eingebettet in Machtverhältnisse und sie reproduziert sie. Wir haben zum Beispiel den Digital Gender Gap, der eben zeigt, dass zum Beispiel in der Entwicklung viel mehr Männer unterwegs sind als Frauen, dass auch in der Techniknutzung eine ganz klare Geschlechterlücke klafft. Und das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass eben in Haushalten dann klassischerweise der Mann alles einrichtet und die Frau oder Partnerin halt wenig Zugang dazu hat und eben auch die ganzen Zugänge nicht kennt und da in so eine Abhängigkeit gerät. Ja, genau, dann ist es so, dass eben diese ganze Überwachung oft mit Gegenständen oder mit Tools und Apps stattfindet, die eigentlich mal für was anderes gedacht waren. Also der Bluetooth-Tracker von Apple zum Beispiel, der war ja mal irgendwie dafür gedacht, dass man, wenn man seine Tasche verliert oder seinen Schlüssel oder so, dass man den dann irgendwie schnell wiederfindet. Tatsächlich wird er einfach massenhaft dazu genutzt, Partnerinnen zu verfolgen oder manchmal auch die eigenen Kinder zu verfolgen, um zu gucken, wo die sich jetzt gerade aufhalten. Und das nennt man Dual Use. Und in der Entwicklung fehlen einfach Perspektiven von eben dieser Gewalterfahrung und von dieser ungleichen Machterfahrung, die dann hätten vielleicht sagen können, ey, vielleicht ist es gar keine gute Idee, es zu entwickeln, vielleicht konzentrieren wir uns auf was anderes. Und das ist aber nicht passiert und das liegt an diesen Geschlechterverhältnissen und auch an den Machtverhältnissen. Es fehlt eine Sensibilität für das Missbrauchspotenzial von Apps und von technischen Geräten und es liegt eben daran, dass die Leute, die das entwickeln, oft privilegiert sind und keine Gewalt- oder Diskriminierungserfahrung haben. Das ist auch der Grund dafür, dass es so wenig Statistiken gibt, dass es so wenig Wissen darüber gibt und dass diese ganz paar Statistiken, die es gibt, eben auch nicht in die Entwicklung mit einfließen. So ganz zu schweigen von gesetzlichen Regelungen, von Regulierung von größeren Konzernen, aber auch von individueller Rechtsprechung. So. Genau, zusammengefasst, klassische Cybersecurity schützt meistens Systeme, aber sie hat den Menschen zu wenig im Blick und vor allen Dingen Menschen, die Gewalterfahrungen haben. Und sie bietet keine oder zu wenig Lösungen für geschlechtsspezifische Gewalt im sozialen Nahraum. Ja, wir verstehen unter Cybersecurity deswegen eigentlich viel mehr als nur technische Sicherheit. Wir wollen gerne Datensouveränität schaffen. Also wir möchten gerne, dass alle Nutzerinnen selbstbestimmt wissen, welche Daten werden von ihnen erfasst, welche Daten sammeln Geräte, die sie irgendwie benutzen und wie können sie das steuern, so dass sie das so haben, wie sie das gerne möchten und wie es ihnen eben auch hilft. Ja, was braucht es denn für feministische Cybersecurity? Genau, Selbstbestimmung und Empowerment, habe ich ja gerade schon gesagt, ist wichtig und muss unbedingt auch ausgebaut werden. Sprich, die Leute sollen ihre digitale Sicherheit selbst steuern können, die sollen wissen, welche Daten werden erfasst und sie sollen auch einen guten Zugang bekommen zu Informationen und auch einen verständlichen Zugang zu diesen Informationen. Und dass so diese ganze Daten- und Security, Internetsicherheit, Techniksicherheit kein Expertinnenprojekt sein soll, sondern dass es allen Menschen zugänglich sein muss. Für uns ist Datenschutz ein ganz zentraler Pfeiler für die Sicherheit dieser Personen, der von Gewalt betroffenen Personen. Und deswegen ist Datenschutz für uns tatsächlich auch Gewaltschutz. Das heißt, wir brauchen eine Datenminimierung, wir brauchen eine Zustimmung, das heißt, wir brauchen ein Design, was sozusagen von vornherein Produkte so gestaltet, dass so wenig Daten wie möglich erfasst werden und erst nach der Zustimmung können dann mehr erfasst werden. Und jetzt ist es halt leider umgekehrt. Das heißt, es werden super viele Daten erfasst und man muss aktiv widersprechen. Genau, also sprich, Privacy by Design ist wichtig, nicht nur um irgendwie ein komfortables Leben zu haben, sondern einfach als Gewaltschutz. Genau, wir brauchen mehr Prävention, wir brauchen Sicherheitskonzepte, die nicht erst anfangen, wenn die Gewalt schon passiert ist. Und wir wollen auch keine Schuldzuweisung oder Victim Blaming, zum Beispiel bei der bildbasierten Gewalt ist die Grundprämisse wichtig. Das Internet gehört uns allen, wir können uns da zeigen, wir können auch Bilder von uns aufnehmen. Wir sind nicht schuld, wenn uns Gewalt passiert, sondern die Schuld für die Gewalt geht immer von der Person aus, die sie ausübt. Genau, dafür müssen wir Brücken bauen und wir finden es wichtig, dass die Expertise, die es ja schon gibt in der IT, sich mit der Expertise trifft, die es in den Beratungsstellen gibt. Sprich, die IT braucht mehr Sensibilität für diese geschlechtsspezifischen Formen von digitaler Gewalt und in die Beratung muss mehr Wissen über IT, über die alle Kontaktwege, die man kappen muss, wenn eine Klientin ankommt und da muss es zu einem guten Austausch kommen. Außerdem brauchen wir mehr Verantwortung in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, Entschuldigung. Genau, und das betrifft zum Beispiel sowas wie Inhaltemoderation, das betrifft aber vor allen Dingen auch sowas wie eine Technikfolgeabschätzung. Also was ich gesagt habe, dass schon bei der Entwicklung jemand da ist, der sagt, ey, das hat ein Missbrauchspotenzial, wollen wir da bitte nochmal drüber gucken. Genau, wir alle können auch was machen. Wir können zum Beispiel, wenn wir Betroffene von digitaler Gewalt irgendwie treffen, wenn wir mit denen zu tun haben, sie ernst nehmen und auch die Folgen dieser Gewalt ernst nehmen und ihnen glauben. Wir können uns mit dem Thema inhaltlich beschäftigen. Wir können, wenn wir ein gutes IT-Wissen haben und uns da gut auskennen, Kontakt aufnehmen, zum Beispiel zur Beratungsstellen und denen mal anbieten, ey, wollen wir mal quatschen und uns mal austauschen. Vielleicht ergibt sich ja irgendwie eine Idee für ein gutes Projekt oder für Weiterbildung für die betroffenen Personen oder sowas. Wir können Kontakt aufnehmen zu Hochschulen, die sich mit dem Ausbildung und Studium zum Beispiel von IT-Menschen beschäftigen, aber auch von Sozialarbeiterinnen und da eben diesen besagten Austausch anstoßen. Und wir können unser Wissen teilen und zwar so, dass die andere Person es versteht, dass es auf Augenhöhe ist und dass da nicht so ein Hierarchiegefühl ist. So, genau, wir können sensibel sein für ungleiche Strukturen in unserem Umfeld, wenn wir selbst in der Entwicklung sind, wenn wir selbst in der IT zum Beispiel unterwegs sind und es eben auch thematisieren, dass gerade im Raum lauter Menschen sitzen, die vielleicht gar nicht so die Diskriminierungserfahrungen haben und dass da die Frage ist, wie kann man das ändern? Genau, um dann zu erreichen, eben, dass da mehr Perspektiven mit reinkommen. Ja, in unserem Projekt ist ein Buch auch erschienen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das heißt Geschlechtsspezifische Gewalt in Zeiten der Digitalisierung. Das sind einzelne Beiträge von WissenschaftlerInnen, von SozialarbeiterInnen, von Leuten, die sich damit aus verschiedenen Perspektiven beschäftigen und das ist sehr, sehr lesenswert. Und wir haben auch noch einen Newsletter, den verschicken wir zweimal im Jahr. Der hat immer so einen Themenschwerpunkt. Der letzte war Gewalt mit IoT-Gegenständen. Der davor hat sich mit dem Digital Services Act beschäftigt. Und wenn ihr den haben wollt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an diese Adresse, die hier eingeblendet ist. Genau, und damit wäre ich mit meinem Teil erstmal durch. Und wenn ihr Fragen habt, dann freue ich mich.
vielen Dank an dich, Michaela. Ich sehe hier schon die erste Frage.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Was mir gerade noch mal in den Sinn gekommen ist, ich habe soziale Arbeit tatsächlich im Grundberuf studiert. Und wenn ich mich an meine Seminargruppe erinnere, da saßen da halt einfach 85% weiblich gelesene Personen. Jetzt ist das Problem 80%, also je nach Statistik zwischen 75% und 80% der Betroffenen sind Frauen. Also das will sagen, wir haben es dann nochmal mit einem doppelten Gap in einer gewissen oder einer doppelten Schwierigkeit zu tun, dass IT, jetzt mal platt gesprochen, binär gedacht von Männern gemacht wird und soziale Arbeit von Frauen. Also auch diese Brücke finde ich nochmal so interessant und ein Stück weit frage ich mich, wie kriegt man das in die Ausbildung der sozialen Arbeit rein? Da gibt es noch viel mehr, was man da eigentlich machen könnte in dieser Ausbildung. Und B, wie kriegt man das eigentlich in die Praxis rein? Also ich teile diesen Gedanken. Ich weiß halt nur einfach nicht, wo in der Praxis die Kapazität dafür da sein muss. Noch dazu, wo soziale Arbeit immer das erst, was als erstes gestrichen wird. Mhm. Und da, also ich frage mich sozusagen, wie kriegt man das hands-on, praktisch und lebensnah, das, was eigentlich so wichtig ist, in die Praxis? Und das nicht nur sozusagen in dem Fall, wenn das berühmte Kind in den Brunnen gefallen ist, also wenn die Leute bei euch aufkreuzen, sondern in allgemeiner sozusagen Beratung in diesem Bereich, ja, feministische soziale Arbeit, in dem Bereich, ja, also wo Eltern sozusagen in die Erziehungsberatung kommen und das Thema stellt sich dann heraus, das Problem ist nicht das Kind, das Problem ist der Partner. Und dann zu sagen, haben Sie da schon mal dran gedacht, auf Ihr Handy zu schauen? Also ich frage mich halt nur, wo die Zeit herkommen soll für solche Sachen.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Also der gesamte Gewalthilfebereich ist unterfinanziert und der ist viel zu klein und der muss massiv ausgebaut werden. Also ich glaube, Frauenhausplätze fehlen irgendwie 14.000 in Deutschland. Also das ist ein ganz, ganz krasses Problem. Es gibt, oder es wurde letztes Jahr kurz vor Jahresende noch das Gewalthilfegesetz beschlossen und wir hoffen sehr, dass damit dieses Hilfssystem ganz krass ausgebaut wird, auch Beratungsstellen, nicht nur Frauenhäuser, und dass darüber dann eben mehr Ressourcen sind. Also wir rechnen in unserer Statistik immer damit, dass eine Beratung, bei der auch digitale Gewalt mit im Spiel ist, ungefähr anderthalb Mal so lang dauert wie eine klassische soziale Beratung. So, und alleine darüber muss schon ein krasser Aufwuchs kommen. Es gibt verschiedene Modellprojekte, die so lokal Netzwerke aufgebaut haben zwischen Beratungsstellen und IT-Firmen. Das ist unterschiedlich gut gelaufen. Es gibt aber schon Projektorte, da hat sich das gut verstetigt. Also das heißt, die Sozialarbeiterinnen zum Beispiel kennen eine IT-Firma, die kennen die Leute da, die wissen, wann kann ich da anrufen, was braucht er für Infos, irgendwie sowas. Das hängt aber sehr an Personen und das scheitert dann damit, wenn zum Beispiel eine hohe Personalfluktuation ist, dass die Leute dann weg sind und dann muss man die Netzwerke wieder neu aufbauen. Und deswegen ist unser Ansatz so ein bisschen schon direkt in die Hochschulen reinzugehen, auch bei Informatikstudiengängen und da irgendwie nochmal dafür zu werben, dass es das gibt, dass man da den Kontakt suchen kann. Aber es fehlt ein systematischer Zugang auf jeden Fall zu diesem Thema und das macht es sehr, sehr schwierig. Und es macht es auch schwierig, sozusagen auch den Beraterinnen in dieser eh schon sehr angespannten Situation nochmal auch dieses Thema digitale Gewalt näher zu bringen. Es hilft meistens dann was, wenn tatsächlich schon mal was passiert ist, also wenn, keine Ahnung, der gewalttätige Mann vom Frauenhaus aufgetaucht ist und man sich fragt, wo kam der jetzt her? Und man dann sieht, okay, es gibt einen Bluetooth-Tracker, der war hier in der Jacke eingenäht. Und darüber, also über diese Erfahrung, dann zu sagen, okay, wir wollen nicht, dass das nochmal passiert. Wir müssen gucken, dass da irgendwie jemand ein Auge drauf hat von uns. Aber das ist ein Prozess, der lange dauert und der auch viele Hemmschwellen hat. Und die Hemmschwellen werden dann größer, wenn zum Beispiel Sozialarbeiterinnen im Kontakt mit IT-Fachleuten das Gefühl haben, es gibt so eine Hierarchie. Also es gibt so ganz viele Fachbegriffe. Und man wird so ein bisschen belächelt, wenn man nicht genau weiß, wie irgendwie was funktioniert. Und ich glaube, das ist nicht so hilfreich. Also es ist eher hilfreicher, die Art und Weise, wie man Sachen erklärt, ein bisschen zu vereinfachen, um sich dann auf einer guten, pragmatischen Ebene zu treffen.
Danke für diese sehr gute, detaillierte Frage und die Antwort darauf. Gibt es denn noch mehr Fragen hier im Publikum? Ich sehe gerade noch nichts. Na gut, du bist ja aber bestimmt noch ein bisschen da, falls noch im Nachhinein was kommt, oder?
Ich bin noch so eine halbe Stunde da. Ja. Mhm.
Dann komme ich wieder zu dir und danke dir ganz doll für deinen Vortrag. Nochmal Applaus für Michaela.
Danke euch.